Inside Hochschulkommunikation von Expertinnen für Expertinnen. Alles rund um Kommunikation, PR, Marketing und Digitalisierung an Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Powered by Bundesverband Hochschulkommunikation und Mandarin Edu.
Willkommen zurück bei Inside Hochschulkommunikation. Das hier ist Teil 2 unserer Live-Aufnahme vom Hochschulbarcamp 2026 in Essen. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, einmal zurückspulen, springt zurück und hört nochmal die vorherige Folge. Es lohnt sich. Ich bin Ina Tirudis und auch wenn das Hochschulbarcamp 2026 in Essen inzwischen ein kleines bisschen her ist, wirken die Gespräche, die Impulse und Ideen immer noch kräftig nach. Es waren wirklich intensive Tage mit vielen Sessions, Diskussionen und ganz viel Geschnacke rund um Social Media, um Content und natürlich die großen Fragen der Hochschulkommunikation. Und genau daran knüpfen wir jetzt in Teil 2 an. Simone von der Heinrich-Heine-Uni Düsseldorf hat nach ihrer Session auch den Weg zu uns ins Podcast-Studio gefunden. Schön, dass du da bist. Erzähl mal, wer bist du, woher kommst du, was machst du und was war das Thema deiner Session?
Ja, hallo, danke für die Möglichkeit, hier ein bisschen zu erzählen, was ich auf den Hochschulbarcamps auch erlebt habe schon. Ich bin Simone Jawojussen von der Uni Düsseldorf, bin dort seit vielen, vielen Jahren hauptsächlich in der Studienberatung, allerdings in den letzten Jahren schwerpunktmäßig im NRW Talentscouting tätig und habe eigentlich schon seit Beginn meiner Tätigkeit dort immer Aufgaben gemacht. Wir sagten auch gerne mal ganz basic, alles was mit Strom läuft, okay. Egal ob es um irgendwelche Warteaufrufanlagen ging oder irgendwelche E-Mail-Support-Systeme oder Wikis, Wiki-Entwicklung, ne, Wissensmanagement, also und Social-Media-Aufbau.
Okay. Ne?
Genau, das haben wir dann da innerhalb unserer Abteilung auch eigenhändig, auch teilweise ja so als Starter angefangen, vor vielen Jahren schon und ja.
Das ist natürlich eine große Zeitspanne, von der wir jetzt reden. Da hat sich ja wahrscheinlich wahnsinnig viel entwickelt. Bist du auch schon so lange hier am Barcamp mit dabei?
Genau, ich bin eine der Teilnehmerinnen der ersten Stunde quasi. Ich war bei dem ersten Hochschulbarcamp dabei, hatte davon mitbekommen, weil ich einen der Organisatoren vorher schon über einen anderen Fachverband die Tagung kennengelernt habe und wir da eben diese Gemeinsamkeit mit den digitalen Themen hatten. Und ja, wir waren dazu eben viel im Kontakt und ich habe in diesem Fachverband dann auch einen Arbeitskreis zum Thema Studienberatung mit digitalen Themen gegründet und das habe ich damals mit dem Philipp noch zusammen gemacht. Ja, so ist es dann gekommen und von quasi vom ersten Barcamp an war ich immer begeistert dabei, weil hier bekommt man immer mit, was hautnah passiert an Hochschulen in der Kommunikation, in der digitalen Kommunikation und man bekommt auch die ganzen Trends mit und die ganzen Themen, was funktioniert nicht, was kann man nachsteuern, wie kann man Kommunikation auch am besten mit den Zielgruppen, die jeweiligen, Bereiche von Hochschulen oder Abteilungen von Hochschulen eben betrifft. Wie kann man das eben auch optimieren und verbessern?
Und du hattest eine Session gestern. Ich weiß nicht, ob du heute auch noch eine hast, aber du hattest gestern eine Session. Magst du mal erzählen, was war der Titel und worüber habt ihr gesprochen?
Ja, es war auch nicht das erste Mal, dass ich eine Session mit angeboten habe. Ich habe auch schon mal vor einigen Jahren mit einer Kollegin eine Session angeboten. Es geht schon auch immer um das Thema mit Studieninteressierten in Kommunikation zu sein. Und sei es dann so Online-Beratung oder eben Social-Media-Kanäle, wie man die Studieninteressierten oder die Zielgruppen erreicht, auch mit den Studierenden die Kommunikation optimiert eben, was die Studienberatungsthemen anbelangt. Ja, also wir sind da mit unserer Hochschule auch eng im Austausch und im Kontakt, was eben das Studierendenmarketing anbetrifft und auch die normale Öffentlichkeitsarbeit und haben da auch eine gute Regelung gefunden, an welcher Stelle das eben eher unser Thema ist, ne, und an welcher Stelle das eben ein Hochschulthema ist. Ja, und ein gemeinsames Schnittstellenthema ist natürlich jetzt das Thema KI, was nicht nur unseren Arbeitsalltag betrifft. Da sind wir natürlich auch mit unserer Hochschulverwaltung im Grunde genommen da im engen Austausch und auch in der Entwicklung. Aber vor allem spielt das auch eine Rolle in der Beratung, in der Studienberatung. Ja, Studierende oder Studieninteressierte arbeiten mit KI. Sie tun es nicht nur im Schulalltag, sondern auch im privaten Leben. Und deswegen hat uns das halt ja schon umgetrieben, auch schon ein bisschen länger. Und es ist auch Thema in unserem Arbeitskreis Studienberatung digital. Und mich hat halt hier nochmal interessiert, weil es ja schon ein Nischenthema ist, Barcamp mit dem Studienberatungsfokus. Wer hat denn noch Interesse daran zu erfahren oder weiß, was sind so die Entwicklungen im Austausch zum Thema Studienorientierung. Ja.
Wir reden jetzt nicht nur von, wir haben KI-Chatbot, sondern auch ChatGPT, Gemini als potenzielle Suchmaschine, richtig? Oder in welche Richtung geht das?
Genau, es gibt verschiedene Aspekte. Ne? Der eine Aspekt ist natürlich der, es wäre optimal, wenn wir Kommunikation mit den Ratsuchenden, mit den Fragestellungen so optimieren könnten, dass wir die ganzen Basic-Fragen schon vorab geklärt haben mit Hilfe von KI.
Okay.
Ja, also das, was als simple Anfrage mit welche Fristen herrschen denn hier und wo finde ich denn das, dass das schon irgendwie geregelt wird. Deswegen ist das auch gestern ein großes Thema gewesen im Austausch. Wie kann man das verbessern? Ein Chatbot auf der Webseite mit KI oder gibt es andere Lösungen, andere Möglichkeiten? Und da bestehen schon auch noch ein paar Fragen, wie kann man das umsetzen? Und wie lange ist denn die Entwicklung? Es gibt auch ein Produkt in NRW, was entwickelt wurde in Kooperation mit der Fernuni Hagen, das einen Chatbot mit KI-Assistant bereitstellt. Und es soll auch dieses Jahr an den Start gehen. Es gibt eine mehrjährige Testphase, die gelaufen ist. Und dieser Chatbot ist optimiert eben darauf, dass Studierende und Studieninteressierte im Grunde genommen mit ihren Fragestellungen dort gut aufgefangen werden. Und da haben wir gestern ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen. Ich bin natürlich jetzt keiner von den Entwicklern. Ich habe das allerdings auch mitbekommen in den letzten Jahren und es ist auf jeden Fall eine interessante Lösung.
Mhm. Was läuft denn schon aktuell an Hochschulen in Sachen KI und Studienberatung? Habt ihr da so einen Abriss machen können?
Also hier waren wir jetzt nicht so eine große Gruppe, wir waren jetzt 8 oder 9 Leute, auch nicht nur aus der Studienberatung, wir waren glaube ich nur zu dritt von Studienberatung und alle anderen waren aus dem Studierendenmarketing und anderen Stellen und wir beobachten aber, dass der Stand, wie Hochschulen KI-Anwendungen bereitstellen, sehr unterschiedlich aufgestellt ist. Das nimmt aber gerade Fahrt auf und dass eben die Frage hier besteht, wie kann man das denn in den Arbeitsalltag einfügen, sodass es Studienberatungen dabei unterstützt, zeitgemäß und ja, anfragengemäß zu bearbeiten, weil der Workload natürlich in allen Bereichen überall steigt, ne, mit dem hohen Pensum und der Geschwindigkeit, was auch jetzt alles möglich ist, wird es ja immer mehr.
Mehr, ne? Kanäle.
Richtig, genau.
Ja, das ist also so ein Rattenschwanz ohne Ende, ne? Und auch so eine KI, die musst du ja auch erstmal anlernen und dich damit auseinandersetzen. Gab es Überraschungen gestern für dich in der Session, wo du sagst, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet oder?
Also alle, die da waren, waren auf jeden Fall schon mal gut aufgestellt, ja. Stehen genauso vor der Frage, wie kann ich den Ratsuchenden, es ist eigentlich egal, welche Altersgruppe, wie kann ich denen denn erklären, dass ein ChatGPT, dass es ein Sprachmodell ist und kein Recherchetool, auch wenn natürlich die Fähigkeiten hier auch sich rasant verbessert haben in den letzten Monaten, ist es dennoch so, dass es ja eigentlich eher für eine Reflexion, für eine Ideengebung oder sonst was gut funktionieren könnte. Und uns scheint gleichermaßen alle umzutreiben, dass es gut wäre, vielleicht eine Art Studienberatungsleitfaden zu entwickeln für einen gescheiten Prompt. Man muss auch immer davon ausgehen, dass das, was bereitgestellt wird, selbst wenn ich einen Musterprompt für mich anpasse, in meinen individuellen Belangen, und das war auch unser Tenor gestern, dass wir immer wieder festgestellt haben, wie wichtig und gerade heutzutage, es war schon vorher, ne, wenn ich in eine Einzelberatung gegangen bin, ging es natürlich um mich, um meine individuellen Bedürfnisse und Belange und Ziele und Werte. Aber das ist gerade in der Recherche jetzt auch viel wichtiger geworden ist. Vorher wollte ich nur wissen, was gibt es wo. Jetzt habe ich ganz anderen Anspruch als Ratsuchender, möchte wissen, was gibt es wo, was zu mir passt.
Das passt ganz genau auf meine Bedürfnisse, genau. Von denen ich vielleicht auch noch gar nicht richtig weiß, dass ich sie habe.
Richtig.
Das kommt ja noch dazu.
Und wo ich noch nicht mal weiß, welche Fragen ich stellen muss. Denn weiß ich, dass ich vorher erstmal dem Chatbot sagen muss oder dem Tool sagen muss, hallo, ich habe ein Vollabitur oder ich habe kein Vollabitur. Ne, ich habe den und den Schulabschluss. Also das sind so Voraussetzungen, die ich als Ratsuchender ja erstmal nicht weiß, wo ich aber als Professional sagen kann, ja, so
das
und so.
Das klärst du ganz schnell nebenbei ab, ne?
Genau, richtig. Mhm. Ne? Und das wäre natürlich die charmante Lösung dann, wenn man das bereitstellt, wenn sich jemand auf ein Studienberatungsgespräch vorbereiten möchte oder noch nicht weiß, in welche Richtung man sich orientieren möchte, dass ich aber vielleicht schon mal meine Vorbereitungen mit Hilfe eines Sprachmodells irgendwie abwickeln kann. Und das ist auf jeden Fall etwas, was auch einen Vorzug bieten kann. Und hier jetzt da in die Entwicklung zu gehen und auch eine Testphase zu haben und sich klarzumachen, wenn jemand Claude oder ChatGPT Mini oder eine Pro-Version verwendet, dass die Ergebnisse auch unterschiedlich ausfallen können.
Wahrscheinlich kann ich mir die Frage auch fast selber beantworten, nachdem wir jetzt kurz gesprochen haben. Aber so ganz ohne Mensch wird es natürlich nicht werden, ne?
Und das ist das Schöne dabei, ne? Wenn wir jetzt mal diese Fragestellung hören, ja, KI löst uns ab und braucht man meinen Beruf noch? Nein, wir dürfen uns mit der Vorstellung einfach vertraut machen, dass wir ohne KI alle nicht mehr arbeiten werden. Unser Leben damit auch durchersetzt sein wird. Aber es wird den Menschen nicht ersetzen. Ich habe schon ganz oft von Ratsuchenden gehört oder von meinen, wir reden ja im Talentscouting von Talenten, ich habe schon mal ein bisschen mit ChatGPT gequatscht, aber jetzt wollte ich doch mal mit einem Menschen reden. So, und das ist auch am Ende das, was wir sehr oft in unseren Anfragestellen erleben. Also die Hochschulen haben ja Studierende-Services, wo man anrufen kann, wo man Mails hinschreiben kann. Und ganz oft ist es so, ja, kann ich nicht doch noch mal in eine Sprechstunde kommen? Ich habe zwar jetzt ein paar Fachfragen, aber so richtig.
Und die Studienberatung hört ja auch nicht auf, wenn ich mich für einen Studiengang entschieden habe und dann studiere.
Genau, weil dann kommen oft die anderen Fragen, nämlich wenn die Studienorganisation an irgendwelchen Stellen hapert, weil wir sind ja nicht nur Student, wir sind ja auch noch Tochter oder Freund oder was auch immer und müssen unseren Lebensunterhalt bestreiten oder es gibt ja so viele Fragen und so viele Herausforderungen, die dann zu stemmen sind und da kommt Studienberatung auch immer wieder ins Spiel.
Ja. Ja, das ist doch ein schöner Abschluss. Also ganz ohne uns und euch wird es nicht gehen.
Richtig.
Simone, das war's schon. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Und ab in die nächste Session.
Vielen Dank. Tschüss, euch noch einen schönen Tag.
Unser nächster Gast ist Ben Gottstein. Viele, viele Sessions hat er gemacht. Dem einen oder anderen Barcamp-Teilnehmer dürfte er aber auch als Showmaster des Pub-Quizzes am Samstagabend in Erinnerung sein. Das ist eine schöne Tradition hier auf dem Barcamp. Ben, erzähl mal, du hattest eine Session zum Thema Social-Media-Kanäle. Magst du nochmal erzählen, was genau der Name deiner Session war und was du eigentlich im normalen Leben wo so machst?
Ja, gerne. Ich bin Ben, ich bin Social Media Manager an der Fachhochschule in Dortmund, zusammen mit einer Kollegin zusammen und mache das jetzt seit über 10 Jahren bei uns an der FH, habe die Kanäle dort komplett aufgebaut und natürlich auch das Kommen und Gehen der einen oder anderen Plattform mitgemacht. Mhm. Und für uns stellt sich natürlich immer wieder die Frage, auf welchen Plattformen müssen wir unbedingt vertreten sein, auf welchen sollten wir sein, auf welchen können wir sein und welche können wir eigentlich komplett streichen oder ignorieren. Und man ist ja immer so in seinem eigenen Süppchen so ein bisschen, sage ich mal. Und da war natürlich die Überlegung zu sagen, komm, lass uns mal das Barcamp-Format nutzen und da einfach mit allen anderen oder mit denen, die interessiert sind, diskutieren, ob wir auf der einen oder anderen Plattform noch vertreten sein müssen, auf welche Plattform wir gehen sollen oder auf welcher wir sein könnten. Deswegen hieß meine Session auch Social Media Place to Be.
Okay. Ich würde gerne gleich einmal von dir wissen, was so denn so die Quintessenz war. Aber erstmal gab es Überraschungen. Gab es Menschen, die reinkamen und sagten, Leute, der heißeste Scheiß ist Pinterest. Wie lief das ab? Oder habt ihr erstmal nur gesammelt?
Tatsächlich hatte ich natürlich ein bisschen was vorbereitet und hatte mal alle möglichen Netzwerke, die mir so eingefallen sind, schon mal abgespeichert. Und dann haben wir einfach in der PowerPoint die gemeinsam gestaltet, hatten 4 Spalten. Eine hieß Place to be, also wo sollen wir sein? Einmal should be, wir sollten dort sein. Einmal could be, wo wäre es vielleicht ganz gut zu sein, da könnte man sein. Und einmal auch maybe not, also wir sollten auf gar keinen Fall sein. Das hat sich erledigt für uns aus verschiedenen Gründen. Und interessant war eben, dass die Meinung da zumindest teilweise tatsächlich auseinanderging und teilweise auch sehr stark auseinanderging, ob jetzt zum Beispiel eine Plattform ein Place to be ist oder ob wir da vielleicht nur sein könnten, aber gar nicht so wichtig ist. Und manche Sachen eben auch so, ja, für den einen Bereich ja, für den Ads-Bereich sollten wir dort sein, für den anderen könnten wir dort sein. Ja, das ist dann also ein bisschen unterschiedlich gewesen. Im Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir uns dann ganz gut verständigt und auch auf ein paar Punkte geeinigt. Es gab die eine oder andere Person, die ein bisschen vehementer, ein bisschen lauter vielleicht war und für das eine Netzwerk mehr geworben hat und dann weniger Gegenstimmen oder weniger laute Gegenstimmen gefunden hat. Aber am Ende muss das sowieso jeder und jeder für sich selbst entscheiden und für die eigene Hochschule entscheiden, welche Plattform denn da für sie selbst relevant ist und welche sie auch bedienen können. Das hängt ja nicht nur immer nur mit der Relevanz ab, sondern auch mit den Ressourcen. Genau.
Da ist es wieder das gute alte Ressourcenthema.
Es ist einfach so.
Wir reden ja auch von verschiedenen Zielgruppen, ne, dieser Social-Kanäle. Und jetzt gibt es so einen Kanal für alle. Was war da so der absolute Must-Be?
Also es gibt keinen Kanal für alle, das muss man ganz klar sagen. Klar, Instagram, ich glaube, da gab es gar keine Diskussion, da kommen wir nicht drum rum, da müssen wir alle unterwegs sein. Das ist wirklich der absolute Place to be. Natürlich, auch dort gibt es Wissenschaftskommunikation, auch dort gibt es Studierendengewinnung sowieso. Unsere Studierenden erreichen wir darüber sowieso gut. Das ist natürlich der Platz, wo wir auf jeden Fall sein sollten. Was so ein bisschen überraschend war, wo ich auch vorher gar nicht drüber nachgedacht hatte, so richtig, wir sind da zwar, aber dass zum Beispiel Google Places auch, oder beziehungsweise Google Business, man vertreten sein sollte, klar, um die Uhrzeiten alleine einzustellen von Öffnungszeiten, wann sich das ändert, um da auch ja Bewertungen auch mitzubekommen und so weiter und so fort, ist das, glaube ich, schon sinnvoll, vor allen Dingen, weil es da ja dann in der Regel nicht nur einen Place gibt, sondern für jeden Fachbereich ein, für die Studienberatung ein, für die Bibliothek 3 Standorte und so weiter, und die muss man natürlich auch irgendwo im Blick haben. Hatte ich so für dieses Ranking nicht so im Blick, aber war trotzdem spannend.
Was mit Facebook? Ja, habt ihr das überhaupt über Facebook noch gesprochen?
Ja, was, gibt's das noch? Nein, aber also tatsächlich haben wir darüber gesprochen. Wir hatten dann auch gesagt, dass das Facebook sollte man noch sein. Warum? Es geht für Gruppen oder auch für regionalen Content, kann das spannend sein. Aber, und das fand ich dann auch wieder ganz spannende Erkenntnis, bei uns, Thema Internationalisierung bei uns natürlich auch relevant, aber wir haben jetzt nicht so extrem viele internationale Studiengänge im Bachelor. Sind eigentlich alle deutschsprachig, dementsprechend ist das bei uns ein bisschen eingeschränkter. Aber gerade für internationale Anfragen ist Facebook eine ganz große Nummer, weil das in anderen Ländern noch deutlich stärker genutzt wird als bei uns ist, gerade auch in der Zielgruppe der Studieninteressierten. Und auch im Thema Personalgewinnung kann das natürlich auch relevant sein, definitiv. Also es ist noch nicht ganz tot, auch wenn es bei uns so ein bisschen aussieht.
Ja, man neigt dazu, das zu vernachlässigen, ne? Und vielleicht einfach nur zu spiegeln und sagen, ach komm, das lassen wir so mitlaufen. LinkedIn ist wahrscheinlich auch ganz klar ein Place to be.
Absolut, LinkedIn, Place to be, gerade was Wissenschaftskommunikation angeht, Employer Branding oder auch Alumni Management oder Kontakt bleiben mit Alumni. Ja, und ein Hinweis, den hatte ich in dem Moment auch nicht, hätte ich jetzt nicht als Argument gebracht, sage ich mal so, aber dass es als Quelle für ChatGPT dienen kann oder dient, ist natürlich auch nochmal so ein Faktor, den man eventuell auch nochmal nutzen kann, gerade weil Studieninteressierte ja aktuell Chatty auch ganz gerne nutzen, um sich zu informieren, und dann ist das vielleicht auch gar nicht schlecht. Also klar, Place to be gehört das auch mit dazu. Ja, genauso wie Google Ads für Ads-Schaltungen oder auch TikTok, auf jeden Fall für Ads, muss auf jeden Fall auch Place to be sein. Eigentlich auch so, und da sind wir wieder beim Ressourcenthema, deswegen ein Should be eher, was den organischen Content angeht, eher ein Should be, weil da muss man nochmal unterscheiden, was ist wichtiger, Instagram oder TikTok, aktuell eher Instagram, deshalb Instagram Place to be, TikTok eher Should be für organischen Content, aber auf jeden Fall für Ads ein Place to be.
Haben wir noch mehr Should-Bees?
Should-Bees, klar. Wir hatten ja so Übergangsbereiche, wo wir so zwischendrin so ein bisschen geschwankt sind zwischen Place-to-Be und Should-Be, ist so YouTube. Also einige machen ja auch YouTube-Shorts, aber für organischen YouTube-Content im Querformat, klassisch Video, ist natürlich dann wieder das Ressourcenthema. Sorry, dass ich das so oft aufgreife, aber es ist halt so. Und dafür ist es halt dann gut, auch für internationale Studieninteressierte. Wo es gut funktioniert, ist, wenn man anschauliche Vorlesungen hat, die dort zu teilen. Da ist der Aufwand dann auch relativ gering. Die Herausforderung ist einfach, passende Inhalte dazu zu finden. Deswegen so ein bisschen dazwischen. Und dann hatten wir noch für Wissenschaftskommunikation, für Lehrende, Pressemeldungen, also die Zielgruppen hatten wir noch Blue Sky, das Should Be mit leichter Tendenz zu Place to Be ist.
Okay.
Auch wenn dort natürlich, sehr spitze Zielgruppe, so ein bisschen der X- oder Twitter-Ersatz, den man da hat, weil es halt vom Twitter-Gründer auch gegründet wurde und dementsprechend natürlich sehr ähnlich funktioniert wie das frühere Twitter, das wir alle noch geliebt haben.
Ja.
Und lang ist es her.
Damals.
Damals, genau. Und ein Punkt, der sich auch ein bisschen während des ganzen Barcamps für mich so rauskristallisiert hat, ist Mastodon einfach um unabhängige und datenschutzkonforme Kommunikation zu gewährleisten, ist das einfach, ja, wir haben es jetzt auch zwischen Place to be und Should be gestellt, aber die einen sagen auf jeden Fall.
Das ist ein State of the Art, so, ne?
Ja, genau so. Und deshalb so ein bisschen da mitten reingestellt, das sind so die Sachen. Und je nachdem, welchen Zielgruppe man auch hat, ist so ein Should-Be-Could-Be-Bereich, war Twitch. Also gerade wenn man so Gaming-Studiengänge hat, dann ist es natürlich da auch sinnvoll, dort unterwegs zu sein, weil da natürlich die Gaming-Community sich auf Twitch tummelt. Nicht nur die, aber auch die, genau. Und Reddit ist auch noch so ein Thema gewesen, was wir auch hatten, ja.
Was ist mit solchen Dingen, wie wenn ich jetzt mal an das Handy meines Sohnes denke, der noch nicht ganz Zielgruppe ist, aber ja dahin wächst, mit Schuhgröße 44, Snapchat. Solche Dinge, ja. Habt ihr über WhatsApp gesprochen?
Ja, wir haben über WhatsApp gesprochen, als Kanal auf jeden Fall ein Could-Be-Bereich angesiedelt für den Großteil der Teilnehmenden aus der Session. Allerdings halt eben nicht zur Kommunikation untereinander, also miteinander, mit den Studieninteressierten oder Studierenden, allein wegen Datenschutzthema, ne? Handynummer ist schon nochmal sehr sensibel auch, aber als Kanal, dass man Infos dort reinschickt für Studieninteressierte, für Studierende, manchmal für Erstis und so weiter, gibt es unterschiedliche Hochschulen, die unterschiedliches dort machen, bei uns selbst auch, haben wir zwei Kanäle, einmal für Studierende, einen für Studieninteressierte und das ist durchaus was, wo man unterwegs sein könnte. Snapchat allerdings eher nicht. Warum? Es ist doch nochmal, also manche sagen, ja, früher war das anders. Für mich war es schon immer reiner Kommunikationsnetzwerk, also kein soziales Netzwerk im eigentlichen Sinne, sondern rein für Kommunikation. Und das ist es, glaube ich, du kannst es vielleicht sogar noch besser beurteilen als ich wegen deinem Sohn, aber das ist natürlich.
Regelmäßig rein, ja.
Ja, und das ist ja reine Kommunikation. Die ganzen Stories und alles, was dort passiert, ist ja auch eher fragwürdig, was dann da teilweise ausgespielt wird.
Ja.
Und es interessiert die meisten aber auch gar nicht, sondern denen ist wichtig, dass sie
Filter nutzen und die Flammen und so weiter
am Laufen halten und so. Und da kommen wir natürlich schwer rein. Klar, man kann Ads schalten, aber es ist dann doch schwierig. Deswegen haben wir gesagt, maybe not, also eher nicht. Lass den irgendwo noch mal im privaten Bereich. Wir sind in so vielen Bereichen schon dort. Genau.
Hast du irgendwas für dich selber mitgenommen aus der Session, wo du sagst, oh, da müssen wir jetzt aber ran?
Ja, also schon das Thema Fediverse, also offene Netzwerke wie Mastodon oder auch PixelFed, dass wir da auch nochmal verstärkt an das Thema rangehen. Das hatte ich aber vorher auch schon auf dem Schirm, weil die letzten Wochen selbst dort intern auch drüber diskutiert hatten. Also es sind schon so Sachen, wo wir sagen, ja, da könnten wir aktiv sein oder zumindest es auf dem Schirm haben. Thema Discord, auch so eine Sache, gerade für MINT-Studierende, aber da kommst du auch nicht rein. Ne? Das ist natürlich auch so abgeschlossene Themen. Aber das so ein bisschen auf dem Schirm haben. Jodel habe ich sehr, sehr gerne genutzt früher.
Oh Gott,
und
ja,
das ist tatsächlich
das
auch noch ein Thema, tatsächlich an der einen oder anderen Stelle, gerade wenn es ums Monitoring geht oder auch um die Ads-Schaltung. Genau, und ansonsten, ja, je nachdem, was man halt hat, wenn man eine asiatische Zielgruppe hat, weil die Studiengänge oder vielleicht auch die Stadt oder die Hochschule dazu passen, dann WeChat oder sowas könnte man noch überlegen, aber alles andere, ja, Pinterest vielleicht für die Ads-Schaltung, gerade wenn die Zielgruppe sehr weiblich ist, solche Sachen waren noch, aber am Ende, ja, für uns selbst habe ich mitgenommen, okay, wir müssen Richtung Fediverse noch ein bisschen mehr denken und da vielleicht noch ein bisschen aktiver werden und sei es nur, um zu zeigen, dass wir diese tech-unabhängigen Netzwerke auch supporten und um das Angebot zu schaffen für diejenigen, die das nutzen wollen. Gar nicht mal, weil wir da jetzt so die große Zielgruppe erstmal aktuell haben.
Vielleicht können wir in einem Jahr, wenn wieder Hochschulbarcamp ist, mal so ein bisschen mit exotischen Kampagnen um die Ecke kommen. Also ich rede von so exotischen Kanälen wie Reddit oder vielleicht auch mal Spotify, das ist ja auch, also alles, was so ein bisschen rausbewegt aus dem Google-Ads-Kosmos, dass man sagen kann, welche Erfahrungen habt ihr gemacht, Pinterest-Ad und so weiter und so fort.
Ja.
Wäre auch nochmal spannend, ne?
Genau, ja, gut, dass du sagst, also Spotify und Apple Podcasts war natürlich auch der Place to be, wenn man einen Podcast hat und eben gegebenenfalls für Ads dann auch relevant, ja, und deswegen da der Place to be durchaus.
Ja, okay. Vielen Dank, Ben, dass du nochmal ein bisschen zusammengefasst hast, worüber ihr gesprochen habt.
Sehr gerne. Ja, vielen Dank, dass ihr mich da mit dazugenommen habt.
Das war sie. Teil 2 der Sonderfolge vom Hochschulbarcamp 2026 hier bei Inside Hacom. In 14 Tagen hören wir uns wieder mit einer regulären Folge. Bis dahin folgt uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen und abonniert den Podcast. Feedback wie immer auch gerne über die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Bis in 14 Tagen.